Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Und bevor wir heute zu den Premieren und Ausstellungen kommen, zu einem schrecklichen aktuellen Ereignis. Im australischen Sydney hat sich heute ein antisemitischer Terroranschlag ereignet. Eine Tat, die auch in Deutschland Erschütterung auslöst. Zwei Männer eröffneten am beliebten Strand Bondi Beach das Feuer auf Menschen, die gerade den Beginn des jüdischen Lichterfests Chanukka gefeiert haben. Dabei wurden nach aktuellen Angaben mindestens 12 Menschen getötet und viele verletzt. Hunderte Menschen hatten sich am Strand versammelt, um die erste Kerze zu entzünden zu Beginn des jüdischen Lichterfests. Ich habe vor dieser Sendung mit Merom Mendel gesprochen, dem Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, über diesen fürchterlichen Anschlag auf ein Fest der Freude, der Gemeinschaft, der Hoffnung. Was genau feiern denn die Jüdinnen und Juden an Chanukka?
Chanukka ist ein Familienfest, das vor allem der Sieg der Makkabäer, also die Hebräer in der Zeit von etwa 160 Jahre vor Christus über die Römer erwähnt. Und anlässlich dieser Aufstand, dieser erfolgreiche Aufstand und der Wiedereinweihung des zweiten Tempels versammeln sich die Familien, versammeln sich Juden zusammen 8 Tage lang und jeden Abend wird eine weitere Kerze gezündet in seinen Leuchter, der Chanukia heißt.
Das heißt, es ist ein Fest der Selbstbehauptung, das Volk Israel lebt.
Ja, kann man so sagen. Also im Grunde genommen, viele jüdische Feiertage haben genau dieses Narrativ zugrunde. Man hat sich die Feinde der Juden begegnet, man hat sich behauptet und das jüdische Volk lebt weiter und das wird gefeiert.
Nun wissen wir noch nicht, wer genau hinter dem Anschlag steckt, aber was bedeutet denn ein solcher Anschlag zu Beginn des jüdischen Lichterfests? Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sagt, das war nicht zufällig.
Ja, das kann man nur zustimmen. Also sicherlich ist es ja kein Zufall. Ich erinnere mich gerade an solchen Tag, an den Anschlag hier in Deutschland in Halle 2019, auch in einer jüdische Hohe Feiertag an Yom Kippur. Es ist immer wieder so, dass Antisemiten, dass Terroristen jüdische Feiertage suchen, wo viele Juden zusammenkommen zu feiern, um genau diese Feiern zu torpedieren und so viele Menschen wie möglich zu ermordern.
Es war ja auch eine Veranstaltung im Freien am Strand.
Ja, richtig. Also es war ein sehr fröhliches, großes Fest am Strand, wo Familien sich gesammelt haben, viele Kinder waren dabei und umso tragisch ist dann, dass diese schöne Ereignis, diese Versammlung in diese tragische Art und Weise beendet wurde.
Die Erschütterung nach dem Terroranschlag ist groß. Israels Präsident Herzog sagte, das Herz der gesamten Nation setze in diesem Augenblick einen Schlag aus. Aber er sagt auch, immer wieder habe man die australische Regierung aufgefordert, gegen die enorme Welle des Antisemitismus in der australischen Gesellschaft zu kämpfen. Und auch die jüdische Organisation Australian Jewish Association schrieb auf X, wir haben so oft davor gewarnt, dass es so kommen würde. War also ein solcher Anschlag befürchtet worden?
Sicherlich sind aktuell auch aufgrund des Krieges in Gaza und auch der Krieg im vergangenen Jahr mit Iran solche Anschläge zu befürchten. Also das ist keine große Überraschung, dass es irgendwo stattfindet. Nichtsdestotrotz, mir fehlen die Kenntnisse darüber, was hat die australische Regierung getan, um das zu verhindern. Es wäre unverantwortlich, an diesem Zeitpunkt und aus meinem Kenntnisstand zu sagen, die australische Regierung hat nicht genug zu getan, um solche geplante Anschläge zu verhindern.
Was bedeutet denn der Terroranschlag in Australien für das Chanukka-Fest in Deutschland? Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein hat betont, wie wichtig es sei, dass wir uns von Terror und Hass jetzt nicht einschüchtern lassen.
Juden weltweit lassen sich nicht von Terror einschüchtern. Also ich bin sicher, dass Juden, egal in welchem Land, werden diese auch in diesem Jahr das Chanukka-Fest feiern. Nichtsdestotrotz, das ist ein Feiern mit einem Tränen in einem Auge. Also das kann man nicht unbedenklich feiern, ohne an die ermordeten Menschen zu erinnern. Und im Übrigen insgesamt auf Menschen in dieser Welt, die in diesen Tagen unter Terror, unter Krieg leiden, auch Menschen in Gaza. Und deswegen ist es natürlich, feiern in diesen Zeiten ist es ein Privileg. Und diese Privileg soll man nutzen, gleichzeitig auch an die Menschen, die es ihnen nicht gut geht, auch mitdenken.
Das war Meron Mendel, der Leiter der Gedenkstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, zum Terroranschlag auf das Chanukka-Fest in Sydney. Ins Erzgebirge. Viele Räuchermännchen und Weihnachtspyramiden werden hier geschnitzt und die Stadt Annaberg-Buchholz, gut 30 Kilometer südlich von Chemnitz, hat auch noch eine eigene Weihnachtsspezialität, den Annaberger Faltstern. Ein Papierstern, den man zur Aufbewahrung zusammenfalten kann. Im 15. Jahrhundert wurde Annaberg-Buchholz reich als Zentrum des Silberbergbaus. Inzwischen aber, da werden hier immer wieder erfolgreich Operetten ausgegraben im Erzgebirgischen Theater. Auch gestern Abend wieder. Und zwar hat das Theater da ein Werk vorgestellt, das noch nie zuvor in Deutschland gezeigt worden ist. Die Gelbe Lilie heißt es, von Michael Krosnoy-Kraus. Ein Komponist, dessen Operette Eine Frau vom Format erst im Frühjahr in Köln wiederentdeckt worden ist. Unser Musikkritiker Uwe Friedrich war bei der Premiere von Die gelbe Lilie dabei. Wieso ist denn dieses Werk überhaupt noch nie in Deutschland zu sehen gewesen?
Es gab überhaupt nur zwei Produktionen, die Uraufführung in Budapest und die zweite Produktion im Theater an der Wien in Wien. Und dann waren es eben die Zeitläufte, dass die Wiener Produktion war, wenn ich mich richtig entsinne, 34. Und dann weiß man ja, was danach passiert ist. Anschluss in Deutschland konnte schon 34 nicht mehr gespielt werden, aus den bekannten Gründen der nationalsozialistischen Kulturpolitik. Dann war die Quellenlage ungeheuer schwierig. Man kannte wirklich den Namen kaum, auch wenn Sie in Operetten, Standardwerken nachlesen und also bei Volker Klotz, sogar in Musik und in Geschichte und Gegenwart, wo man denkt, da steht wirklich jeder drin, der irgendwann mal Erfolg hatte, werden Sie den Namen nicht finden. Christian von Götz, der Regisseur und Bearbeiter dieser Produktion in Annaberg, der hat das wirklich, der hat ihm akribisch und nicht nachlassend nachgeforscht und die das Material dann zusammenbekommen.
Was ist das jetzt für ein Werk, die Gelbe Lilie? Worum geht's?
Also im Ursprung ist das eine ganz übliche klassische Operette. Wir haben zwei Paare. Einmal einen Prinzen, der sich unterstand verliebt. Und dann haben wir noch ein Buffo-Paar, das für die Unterhaltung und für das Frivole zu sorgen hat. Das hohe Paar sorgt eher für die getragenen lyrischen Töne. Das haben wir bei Kallmann genauso oder bei Leha. Hier kommt noch hinzu, Krosnoy-Kraus war eine Generation später als oder jünger als Kallmann. Der hat auch diese Nonsens-Schlager der 20er Jahre komponiert, zum Beispiel für Fritzi Massari. Und dieser Ton kommt dann noch dazu, zu diesem Schwelgerischen. Eigentlich ganz konventionell. Christian von Götz hat sich aber entschieden, das zu bearbeiten. Er verlegt die Handlung ins Jahr 1938. Ungarn ist noch frei, Österreich schon nicht mehr. Die können also nicht nach Wien zurückgehen, wie es irgendwann in dem Stück auch mal heißt. Sie sehnen sich natürlich nach Wien, auch das kennen wir von Kallmann. Das wird aber politisch aufgeladen, sodass der soziale Ort letztlich nicht mehr funktioniert. Und dann hat sich Christian von Götz noch etwas vorgenommen, nämlich, dass er sämtliche Militärs von Frauen spielen lässt, einige der Frauenrollen von Männern. Und das funktioniert leider gar nicht, denn diese Frauen treffen den Männerton auch nicht als Parodie. Da wird geschrien und gebrüllt und utriert. Es ist eigentlich ein Schauspiel mit viel Musik. Es ging mir irgendwann wahnsinnig auf die Nerven.
Dann wollen wir mal zur Musik kommen. Wie klingt das Ganze denn?
Jetzt kommen wir zum großen Lob. Denn wenn es um Musik geht, dann fällt auch Christian von Götz wirklich szenisch was ein. Es gibt eine unglaublich erotische Sexszene. Erwartet man gar nicht in so einem Stück. Das ist nämlich so, dass die Lieder immer eine lange Tanzroutine danach haben. Die füllt er sehr originell auf. Einmal mit dieser Sexszene. Dann tanzen die alle total super. Richard Glöckner muss man erstmal erwähnen als Max von Hessen. Das ist der Buffo-Mann. Was der kann, man denkt an Kurt Bois, an Marc an Max Pallenberg, an Max Hansen. Und wir hören jetzt aber mal, dass wir wirklich im Tschardasch-Land sind mit Sophia Szabo.
Baby, küss mich noch einmal und
Markus Teichle dirigiert die Erzgebirgische Philharmonie Aue. Die werfen sich da rein, treffen den Ton von diesem Charder-Schmelancholie, aber auch dieser Nonsens-Schlager. Das ist eine reine Freude.
Das heißt, es ist ein Werk, das man sich musikalisch auch an anderen Häusern wünschen würde.
Unbedingt. Eine echte Entdeckung für alle, die Kallmann mögen, aber auch mal ein bisschen was Peppigeres hören wollen. Einfach tolle Musik. Auch tolles Sängerfutter. Angus Simmons, auch als Erzherzog, ganz klasse. Die haben wirklich eine Menge zu tun und haben sich da in Annaberg richtig reingeworfen. Ich sage nochmal den Namen Richard Glöckner. Ich bin totaler Fan und empfehle allein für ihn schon weite Reisen.
Unser Musikkritiker Uwe Friedrich war das über die Premiere der Operette Die gelbe Lilie in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge. 90 Stücke hat der griechische Dramatiker Euripides geschrieben. Eines davon ist Hekabe. Das ist eine trojanische Königin. Nach der Niederlage Trojas befindet sie sich als Gefangene an der thrakischen Küste, wo die Griechen auf günstigen Wind warten. 50 ihrer Kinder hat sie im Krieg verloren. Jetzt werden noch 2 weitere ermordet, bis Hekabe dann schließlich zu einem Rachefeldzug sich entschließt. Am Züricher Schauspielhaus hatte das Stück jetzt Premiere, ein Werk, das viele Möglichkeiten bietet, aktuelle Bezüge herzustellen. Unser Theaterkritiker Christian Gambert berichtet.
Ein Leichensack fällt von oben in einen riesigen Schiffsbauch. Darin befinden sich die Überreste des Priamos-Sohns Polydoros. Die Menschen auf der Bühne öffnen das Plastikteil und wenden sich mit Grausen ab. Polydoros sollte eigentlich in Thrakien in Sicherheit sein vor dem Trojanischen Krieg, wurde aber von seinem Beschützer, dem Thrakerkönig Polymestor, ermordet. Was zu Beginn des Stücks noch ein Angsttraum seiner Mutter ist, der trojanischen Königin Hekabe, wird sich später als wahr erweisen und Hekabe zu einem weiblichen Rachefeldzug anstacheln, denn immer sind die Täter Männer. Feministisch morden heißt ein Beitrag im Programmheft. Wahrscheinlich einer der Gründe, warum man das in Zürich spielt, allerdings kein besonders überzeugender. Denn die Qualitäten des Stücks sind dürftig, man muss davor nicht in die Knie sinken, auch wenn es von Euripides stammt. Und die Qualitäten der Umsetzung sind noch dürftiger. Die Regisseure Angeliki Papulia und Christos Passalis wollen ganz ersichtlich an die Grausamkeiten der Gegenwart anschließen, wo ja ebenfalls mit Leichenteilen Handel getrieben und Eindruck geschunden wird, etwa von der Hamas in Gaza. Auf der Züricher Pfauenbühne bleiben aber nur ein begriffsloser Schrecken und breit ausgestellte künstlerische Unfähigkeit. Denn Hekabe, gespielt von Yvonne Janssen, hat offenbar als Regieanweisung einen einzigen Satz mit auf den Weg bekommen. Er lautet, frei nach Heinrich Hoffmanns Struwwelpeter, und die Mutter blicket stumm auf der ganzen Bühne rum. Das tut sie mit zunehmender Versteinerung und die Regisseure scheinen dieses falsche Pathos für große Emotionen zu halten. Manchmal darf sie auch sprechen, das ist dann ein elektronisch verfremdeter Singsang aus höheren Sphären.
Lass mich nicht, Kinder, los! Lass mich nicht, Kinder, los!
Hekabe hat angeblich 50 Kinder und alle verloren, eine grau gewordene Managerin königlicher Reproduktion. Jetzt wollen die Griechen auch noch ihre Lieblingstochter Polyxena meucheln, um dem gefallenen Achilles ein Opfer zu bringen. Die wunderbare Schauspielerin Lorena Hantschin, zuletzt in Berlin, erscheint in der Rolle mit einer Bierdose in der Hand und teilt illusionslos mit, sie fürchte nicht das Ende, zu Staub bin ich bereits geworden. Das könnte sich auch auf den feministischen Wahnsinn beziehen, in den sie da in Zürich hineingeraten ist. Ihr Tod wird auf der Bühne von schwulen Griechenjungs als Video auf dem iPad betrachtet. Vom Terror lernen heißt immer auch digital vernetzt sein. Hekabe, die bei Odysseus vergeblich um Gnade für die Tochter bat, mutiert nun aus ihrer Versteinerung heraus zur Rachegöttin gegen die Männer.
Unter Händen, die niemals Krieg gefochten haben,
Werden
sie ihr Leben lassen.
Der griechische Heerführer Agamemnon soll das sadistische Gemetzel dulden, das Hekabe an dem Thraker Polymestor und dessen Kindern vollzieht. Der bedauernswerte Matthias Neukirch muss dazu allen Ernstes Yesterday von den Beatles singen, Karaoke mit Agamemnon, während drumherum Leichen produziert werden. Das alles ist so sinn- wie geschmacklos und am Ende senkt sich ein riesiger Lebensbaum aus dem Bühnenhimmel, weil dem weiblichen Geschlecht offenbar geheimnisvolle Kräfte innewohnen. Nur hat man die im Stück leider nicht gesehen. Die beiden Zürcher Neuintendanten haben es mit nur 3 Großproduktionen geschafft, das Schauspielhaus auf Grund laufen zu lassen. Tumbes Bauerntheater mit Blösch, hohle Dekadenzgesten mit dem Gatto Pardo, jetzt feministische Selbstermächtigung mit Hekabe, was ganz auf der ideologischen Linie der Pinar Karabulut liegt. Die Zürcher Verantwortlichen werden dem Dilettantismus ihrer Kapitäne mit Sicherheit nicht lange zusehen.
In Zürich hatte die Euripides-Tragödie Hekabe Premiere. Das war ein Beitrag von Christian Gampert. Als erste überregionale deutsche Tageszeitung, da hat die Taz vor ein paar Wochen den Umstieg ins Digitale vollzogen. Seitdem erscheint die Zeitung wochentags nur noch als E-Paper. Und um diese Entwicklung zu feiern, da hat die Taz Kerstin Bretsch engagiert. Eine Künstlerin, die der ersten rein digitalen Ausgabe eine besondere Gestaltung gegeben hat. Ein Kunstexperiment also. Das Experimentelle ist auch sonst essentiell für Kerstin Bretsch. Malerei ist nichts Statisches, sondern ein lebendiger Prozess, hat sie mal gesagt. Im Kunstmuseum Bonn ist Kerstin Bretsch jetzt eine Ausstellung gewidmet und unsere Kunstkritikerin Christiane Vielhaber war für uns dort. Meta-Atem, so lautet der Titel der Ausstellung, wobei alles groß geschrieben, zusammengeschrieben ist und das E nach links gespiegelt. Warum dieser Titel?
Das ist ja erstmal, das wirst du auch gemerkt haben, ein Palindrom. Aber der einzige Buchstabe, der sich nicht spiegelsymmetrisch darstellen lässt, ist das E. Und es ist so sagt sie, dieses E würde das M umarmen. Warum auch immer. Und das, was du gesagt hast mit der Taz, das wusste ich gar nicht. Aber es passt insofern, weil die Frage, die sie sich stellt und die wir uns auch stellen, wie viel braucht es eigentlich noch an einem persönlichen, einer Handschrift, an einem Pinselstrich? Oder wie weit kann man das schon digital darstellen, was ich eigentlich als Künstler mache? Und in dieser Ausstellung sind so viele Bilder zu sehen, die das eigentlich umsetzen. Sie hat zum Beispiel, als sie ein Stipendium für New York hatte, hat sie dann so Straßenmaler gesehen, chinesische Straßenmaler, und die haben dicken Pinsel genommen und diesen Pinsel in mehrere Farben gesteckt. Und dann haben die einmal mit diesem Pinsel so eine Art Buchstaben oder so ein Ornament gemacht und du denkst eigentlich, das ist digital. Und dann hat sie das gespiegelt und vergrößern lassen und plötzlich erscheinen diese Pinselstriche, die eigentlich, sie sind ja keine Handschrift mehr, aber letztlich sind sie ja doch von einer Hand geführt, erscheinen die jetzt plötzlich. Aber du fragst dich auch, wo kommen diese Muster her? Und das Einzige, was mir in dieser Ausstellung wirklich Spaß gemacht hat, ist, wie sie sich in alte handwerkliche Techniken einüben lässt mit irgendwelchen Meistern. Du kennst ja wahrscheinlich noch diese, wir nannten das früher Fettpapiere, also was in den Büchern innen drin ist. Und das ist ja Fett und Farbe. Diese Tintenkleckse, die ziehen sich an oder stoßen sich ab. Und daraus kommen irgendwelche Ornamente, Zufallsornamente. Und das hat sie jetzt auch wieder digital gespiegelt und vergrößern lassen und dann plötzlich auf Tapeten angezogen und dann kommst du in einen Raum im Museum und dann sind diese ganzen Tapeten da, sage mir, was du siehst und ich sage dir, wer du bist. Also das ist ein ganz großer Rorschach-Test und ich weiß nicht, ich leide unter Pareidolie. Aha. Das ist nämlich das, du guckst in die Wolke und dann siehst du irgendwie, kommt ein Teddybär oder du siehst, ah, da kommt ein Adler angeschwungen oder du siehst Felsformation, dann siehst du irgendwie plötzlich ein Profil und das passiert mit dir in dieser Ausstellung. Nur jetzt die Frage, was das über die Kunst aussagt und was das über mich aussagt.
Also wenn ich auf die Seite schaue, dann sehe ich da Achate. Also ich sehe praktisch diese Quarze, die man so aufschneidet und dann hat man die verschiedenen Schichten.
Siehst du, und das ist die Technik, die mir auch so einen Spaß gemacht hat. Stucco-Technik ist im Barock eigentlich, als es viel zu teuer war, Marmor herzustellen. Und dann nimmst du Gips und machst da farbige Pigmente rein und dann schüttelst du das und machst das und dann lässt du das hart werden und dann sieht das aus wie Fossilien, dann sieht das aus wie eben Stuckmarmor, aber es ist nicht das. Und so sieht das in dieser Ausstellung aus, wirkt das manchmal so wie Pantoffeltierchen oder du fragst dich einfach, wie ist es gemacht? Aber ich frage mich immer bei der Frage, wie ist es gemacht? Gut oder schlecht. Und auf die Dauer ist diese Ausstellung einfach sehr, sehr bunt und diese Spiegelungen und diese Fratzen, das wiederholt sich.
Diese Ausstellung war ja schon im Munch-Museum zu sehen in Oslo. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang?
Die Künstlerin hat mehrere Preise schon gekriegt, den Helen-Frankenthaler-Preis, den Munch-Preis und den Macke-Preis. Und dann denkt man natürlich bei Macke zum Beispiel an Farbe oder bei Munch an etwas sehr Existenzielles. So mit dieser Malerei oder mit der Aquarelltechnik von Helen-Frankenthaler hat das wenig zu tun. Aber, was auch in dieser Ausstellung klar wird, sie hat ganz vieles recycelt, was in Oslo schon als Wandbild da war, hat sie das jetzt wieder auseinanderschneiden lassen und dann kannst du dich jetzt in dieser Ausstellung da draufsetzen oder wie gesagt, du siehst es als Tapete oder du siehst es als Wandtrenner. Also insofern, Bilder kommen aus Bildern.
Unsere Kunstkritikerin Christiane Vielhaber war das über die Ausstellung Meta-Atem-Werke von Kerstin Brätsch im Kunstmuseum in Bonn. Im Jahr 2119, da sucht ein Wissenschaftler in Archiven nach einem verschollenen Gedicht. Eine Geschichte, die der britische Autor Ian McEwan in seinem neuen Roman »Was wir wissen können« erzählt. Eine Dystopie bildet den Hintergrund. Die Welt wurde durch Klimakatastrophen und Kriege zerstört und politisch wie territorial neu geordnet. Deutschland gehört jetzt zu Großrussland. Ein Schreckensszenario, das unwillkürlich an aktuelle Debatten um die Wehrpflicht etwa denken lässt. Die AfD ist in der Frage gespalten. Im Bundestag ist sie für die Wehrpflicht, im Thüringer Landtag dagegen. Eine Recherche der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung legt nahe, dass mehrere AfD-Bundestagsabgeordnete Deutschland im Kriegsfall nicht verteidigen wollen. Und die Thüringer AfD? Wie steht sie zu ihrem Heimatland? Unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard hat sich dort umgehört.
Ein Schwarz-Weiß-Film, aufgenommen für Social Media, zeigt ein paar AfD-Männer mit ernster Miene am Volkstrauertag in Heiligenstadt. Den im Weltkrieg gefallenen Söhnen unserer Stadt steht auf dem Mahnmal. Zuerst spricht der lokale Bundestagsabgeordnete der AfD, Christopher Drössler, von der Leidensgeschichte des deutschen Volkes im 20. Jahrhundert.
Wir müssen weiterhin darauf auch stolz sein dürfen, Deutsche zu sein. Wir haben aus unserer Geschichte nicht nur Großes mitgenommen, sondern wir haben auch schwere Lasten zu tragen.
Nicht nur Großes und schwere Lasten. Konkreter wird Drössler nicht. Dafür aber der Redner nach ihm, Björn Höcke, Landeschef und Rechtsaußen der AfD. Er fordert:
Zuvorderst den Opfern des eigenen Volkes zu gedenken.
Das, so Höcke, hielten ja andere Völker ebenso mit ihren Kriegstoten.
Und dass mir das deutsche Volk mir gefühlsmäßig näher ist als beispielsweise das Volk der Aborigines, der australischen Ureinwohner.
Höcke arbeitet sich dann noch am Verfassungsschutz ab und beklagt den Verlust der deutschen Ostgebiete. Erster, Zweiter Weltkrieg, Deutsche, Japaner, Russen, alles geht durcheinander. Auch im Thüringer Landtag greift die AfD das Thema Soldaten auf. Die Soldatengräber und Kriegerdenkmäler seien vernachlässigt worden, beklagt Thomas Benninghaus.
Wie können wir uns als Thüringer im Spiegel betrachten und die deutschen Opfer vergessen?
Benninghaus ist für die AfD als Mitglied des Kuratoriums der Landeszentrale auch für die politische Bildung Thüringens verantwortlich.
In einigen Städten Thüringens werden auf Gehwegen sogar goldene Steine eingebaut, um an die Opfer der Kriege zu erinnern, während unsere traditionellen Gedenkstätten dem Vergessen preisgegeben sind.
Die goldenen Steine sind die sogenannten Stolpersteine, gefertigt aus Messing oder Edelstahl. Sie erinnern keineswegs an Opfer der Kriege, sondern an Juden, Sinti und Roma, politisch Verfolgte, Homosexuelle, Zeugen Jehovas und Euthanasieopfer, die vertrieben, deportiert, erschlagen, vergast wurden. Aber es sei Programm der AfD in Thüringen, so der Direktor der Buchenwald-Stiftung, Jens-Christian Wagner, dass
die NS-Verbrechen notorisch kleingeredet und verharmlost werden. Das gehört zur DNA dieser Partei.
Dabei gehe es eben nicht allein um Geschichte, sondern um Zukunft.
Seit 1945 ist die Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen grundlegend für unsere demokratische Selbstverständigung gewesen. Und wer die Demokratie abschaffen möchte, wer für autoritäre Systeme steht, der muss die Axt ansetzen an die Lehren aus der Zeit des Nationalsozialismus.
Björn Höcke beklagt die seit 1945 andauernde Umerziehung und argumentiert, Politik, Justiz, ganze Teile der Gesellschaft hätten sich gegen das Deutschtum geradezu verschworen. Unter anderem deswegen könne er nicht für eine Wehrpflicht sein, die er das Grundsatzprogramm der AfD einfordert.
Bevor auch nur ein einziger junger Mensch in diesem Land zwangsweise wieder in Uniform antreten soll, muss dieser Staat endlich wieder ein Staat für die Deutschen werden.
Höckes Parteifreund Rüdiger Lukassen, verteidigungspolitischer Sprecher der AfD im Bundestag, widerspricht.
Der Thüringer Landesvorsitzende meiner eigenen Partei kommt zu dem Schluss, dass Deutschland es nicht mehr wert sei, dafür zu kämpfen. Was hätten wohl die Männer und Frauen der Befreiungskriege dazu gesagt?
Er meint vermutlich die Kriege gegen Napoleon.
Sie wären diesem Befund niemals gefolgt.
Aber Höcke hat auch ein Vorbild bei der Hand, welcher Staat sich um seine Bürger kümmere. Russland.
Fakt ist doch, dass dort Staatsmänner am Werke sind, die für ihr Land das Beste rausholen wollen, was ich in Deutschland allerdings nicht erkennen kann.
Der Staatsmann Putin hat weit über 100.000 junge Russen in den Tod in der Ukraine geschickt. Über diese Toten spricht Björn Höcke nicht. Er sieht sein Vorbild im autoritären Russland.
Wenn ich mich jetzt für das deutsche Volk entscheiden müsste, zwischen dem globalistischen Westen und dem traditionellen Osten, ich wählte in dieser Lage den Osten.
Das war ein Beitrag unseres Thüringen-Korrespondenten Henry Bernhard. Auf den Charakter des Bösewichts war er quasi abonniert. Der US-Schauspieler Peter Green ist tot. Mehr über ihn in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Ja, mit Filmen wie Pulp Fiction, einem Gangsterfilm und einer schwarzen Komödie von 1994 von und mit Quentin Tarantino oder dem Film Die Maske wurde er einem größeren Publikum bekannt. Green ist im Alter von 60 Jahren in seiner New Yorker Wohnung gestorben. Geboren wurde er 1965 im US-Bundesstaat New Jersey. Anfang der 90er Jahre hatte er erste Rollen im Film und Fernsehen erhalten, zumeist als Charakterdarsteller und, wie erwähnt, als Bösewicht. Unter anderem war er in Judgment Night zum Töten verurteilt oder Die üblichen Verdächtigen zu sehen. Zuletzt hatte er 2023 eine Rolle in der Serie The Continental gespielt. Nutzung von Social Media ist für Kinder und Jugendliche nicht erstmal per se gut oder per se schlecht. Sie kann Wohlbefinden beeinflussen, birgt allerdings Risiken wie altersunangemessene Inhalte, sexualisierte Darstellungen, Gewalt, Extremismus, die Kinder durchaus überfordern, verängstigen und belasten, weil ihre kognitive Verarbeitung dafür noch nicht bereit ist. Subtiler sind da schon ungünstige Selbstvergleiche mit der perfekten Welt der Reichen und Schönen in Videos. Andrea Irmer, Psychologin am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, forscht, wie Nutzung sozialer Medien und Wohlbefinden von Kindern zusammenhängen. Heute Morgen sagte sie in diesem Programm.
Viele Plattformen haben ja ein Mindestalter vorgesehen oder schreiben das eigentlich vor von 13, 14 Jahren. Aber wir sehen in der Realität, dass dieses Mindestalter einfach sehr häufig unterschritten wird. Selbst für ältere Kinder, also wir sehen es ja auch am Beispiel Australien jetzt, wo der Zugang zu Social Media erst ab 16 möglich ist. Viele Eltern wissen einfach gar nicht genau, was passiert denn da auf Social Media? Auf welchen Plattformen ist mein Kind überhaupt unterwegs? Was genau wird dort gezeigt? Was konsumiert mein Kind? Und hier brauchen wir stärkere Regeln.
Sagt Andrea Irmer. Bald werden wieder die traditionellen Krippenwanderungen gemacht. In manchen US-Gemeinden gibt es dann allerdings eine Überraschung. Ein Jesuskind liegt da in einer Krippe im Schnee, eingewickelt in eine silberfarbene Rettungsdecke. Handgelenke mit Kabelbinder gefesselt. In der Weihnachtskrippe der Kirchengemeinde in Evanston im US-Bundesstaat Illinois steht Maria mit einer Gasmaske aus Plastik und ist von römischen Soldaten in Einsatzwesten mit der Aufschrift ICE umringt. Das ist die Abkürzung für die Immigration and Customs Enforcement, die Polizei- und Zollbehörde des Sicherheitsministeriums. Und in Massachusetts, da fehlt in einer Krippe der Gemeinde St. Susanna in der Kleinstadt Dedham das Jesuskind ganz. Es wurde ersetzt durch ein handgeschriebenes Schild mit den Worten »Die ICE war hier«. Die Reaktionen auf diese Krippen bewegen sich natürlich sehr zwischen Zustimmung und Empörung und spalten die Besucher.
Michael Köhler war das mit den Kulturmeldungen und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abendbericht nach den Nachrichten natürlich auch vom Terroranschlag in Sydney. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.